Ja, er war in einem Fernsehinterview, da hat er gesagt, dass Metzelder natürlich nicht pädophil sei und er über sich selbst erschrocken, dass das jetzt alles aufgetaucht sei.
Der ehemalige Fußballprofi Christoph Metzelder steht ab heute in Düsseldorf vor Gericht. Der Vorwurf: Besitz von Kinder- und jugendpornografischen Schriften.
Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt.
Hallo zusammen, Anja Wölker am Mikrofon. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert sehr gerne den Aufwacher-Podcast ganz kostenlos in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr auch keine Folge. Christoph Metzelder ist in Haltern geboren. Er hat schon früh Fußball gespielt in seiner Heimatstadt, in Gelsenkirchen und in Münster. Mit 20 Jahren hatte er sein erstes Spiel als Profi für Borussia Dortmund. In seiner Karriere spielte er allein 178 Mal in der Bundesliga für Dortmund und für Schalke und er war auch bei Real Madrid unter Vertrag. Zu seinen Erfolgen gehört unter anderem die Vize-Weltmeisterschaft im Jahr 2002. Ab heute steht der Ex-Fußball-Nationalspieler nun vor Gericht. Am Düsseldorfer Amtsgericht startet der Prozess gegen ihn. Meine Kollegin Claudia Hauser verfolgt für uns den Prozess und ist vorab jetzt hier im Aufwacher-Podcast. Hallo Claudia.
Hallo Anja.
Im September 2019 wurde der Verdacht der Verbreitung von Kinderpornografie öffentlich. Was ist denn damals passiert?
Der ehemalige Fußballnationalspieler Christoph Metzelder tauchte damals im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen kinderpornografischer Bilder auf und darüber wurde dann berichtet. Die Hamburger Polizei hatte damals einen Hinweis bekommen, wonach eine Frau kinderpornografische Bilder von Metzelder zugeschickt bekommen hat. Also das hat sie behauptet damals. Und so gab es dann Ermittlungen.
Diese Frau aus Hamburg ist im Prozess auch Hauptbelastungszeugin. Inwiefern soll sie denn involviert sein?
Also sie soll eine Affäre mit dem Ex-Nationalspieler gehabt haben und gechattet haben. Und sie behauptet eben, kinderpornografische Bilder von ihm zugeschickt bekommen zu haben.
Seit Bekanntwerden der Vorwürfe wurde auch immer wieder über sein Engagement nach Ende seiner Profifußballkarriere gesprochen. Wofür hat er sich denn genau engagiert?
Er hat sich unter anderem für sozial benachteiligte Kinder, Jugendliche und vor allem auch für die Integration junger Migranten eingesetzt. Also hatte er immer viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Seit dem Jahr 2006 hat er auch eine eigene Stiftung gehabt. Aber auch schon vorher hatte er sich in einem Verein gegen Kinderprostitution und sexuelle Gewalt an Kindern sehr engagiert. Und das machte das Ganze dann eben besonders brisant, also die ganze Kombination.
Ja. In der Vergangenheit haben die Anwälte von Metzelder ja auch immer wieder versucht zu verhindern, dass über ihren Mandanten berichtet wird. Worum ging es denn da genau?
Die sahen seine Persönlichkeitsrechte verletzt und haben sich immer wieder gewehrt, unter anderem gegen die Veröffentlichung einer Pressemitteilung des Düsseldorfer Amtsgerichts, weil sie der Auffassung waren, dass da zu viele Details der Anklage drin standen. Und das ging dann auch über mehrere Instanzen bis zum Oberverwaltungsgericht Münster, die dann auch wirklich entschieden hatten, dass die Mitteilung von der Website des Gerichts genommen werden musste. Das Gericht hat aber entschieden, dass der Name des Ex-Nationalspielers eben genannt werden darf. Das hatten die Anwälte auch verhindern wollen.
Und es sollte ja auch einmal im NRW-Landtag über ihn gesprochen werden. Was war da der Fall?
Ja, da wollte der Rechtsausschuss über den Stand der Ermittlungen diskutieren. Und auch dagegen hatten sich die Anwälte von Metzelder gewehrt. Und sein Name wurde dann zumindest von der Tagesordnung genommen. Und es wurde halt und in nicht öffentlicher Sitzung dann darüber gesprochen.
Metzelders Anwalt hat sich jetzt vor Prozessbeginn in der Öffentlichkeit geäußert. Was hat er gesagt?
Ja, er war in einem Fernsehinterview. Da hat er gesagt, dass Metzelder natürlich nicht pädophil sei und er über sich selbst erschrocken, dass das jetzt alles aufgetaucht sei und dass er wisse, was er gemacht habe und eben auch zu seiner Verantwortung stehen werde. Und er nannte die Frau aus Hamburg eine Provokateurin, weil sie Metzelder dazu animiert habe, ihr die ganzen Bilder zu schicken.
Okay. Der Prozess startet jetzt also. Wann ist denn mit einer Entscheidung im Prozess zu rechnen?
Also erstmal sind 3 Tage angesetzt. Dann wäre das Urteil am 10. Mai. Es kann aber theoretisch auch passieren, dass schon ein Tag ausreicht. Die Ermittler werfen ihm den Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften vor. Außerdem soll er es unternommen haben, einer Person, eben dieser Frau, Besitz an kinderpornografischen Schriften verschafft zu haben. So heißt es genau. Für das, was ihm vorgeworfen wird, droht ihm eine Geldstrafe, was auch durchaus möglich ist, weil er noch nicht vorbestraft ist. Es kann aber auch eine Freiheitsstrafe zwischen 3 Monaten und 5 Jahren geben. Wenn die im unteren Bereich liegt, kann die auch zur Bewährung ausgesetzt werden.
Das Gericht hat extra nochmal darauf hingewiesen, dass der Angeklagte Christoph Metzelder den Vorwürfen entgegentritt und dass das Hauptverfahren jetzt der Klärung erstmal dient, ob die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zutreffen oder nicht. Das heißt, bis zu einem rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens gilt er natürlich als unschuldig.
Ich habe schon zu Beginn gesagt, du verfolgst für uns den Prozess. Inwiefern ist denn die Öffentlichkeit jetzt bei diesen Verhandlungstagen zugelassen?
Die ist erstmal zugelassen. Es kann aber immer Anträge der Verteidigung geben, die Öffentlichkeit auszuschließen. Wenn zum Beispiel bei einer Zeugenaussage Details zu erwarten sind, die den persönlichen oder intimen Lebensbereich des Angeklagten streifen würden, dann könnten die Anwälte das beantragen. Und ob die Zuschauer den Saal dann verlassen müssen, das entscheidet dann aber das Gericht. Die würden sich dann immer einmal zurückziehen, beraten und dann die Entscheidung verkünden. Also es kann passieren, dass die Öffentlichkeit immer wieder ausgeschlossen wird, dann wieder rein darf. Aber das wird dann muss jeweils beantragt werden.
Alles klar. Dann herzlichen Dank, Claudia, für die Infos. Und bald es da ja eine Entscheidung gibt, wirst du das ja berichten.
Alles klar, danke auch.
Themenwechsel. In der Corona-Pandemie gibt es immer wieder neue Entwicklungen. Bei Corona-Schnelltests gibt es die Varianten, bei denen man zum Beispiel ein Wattestäbchen in die Nase steckt. Es gibt die sogenannten Lolli-Tests, bei dem an einem Wattestäbchen gelutscht wird. Und es gibt auch Spucktests. In Remscheid wird jetzt ein ganz anderes, ganz neues und etwas skurriles Corona-Schnelltestverfahren entwickelt. Meine Kollegin Caroline Streckmann war bei der Vorstellung dabei. Hallo Caroline.
Hallo Anja.
Ja, was ist das denn jetzt für eine brandneue Technik?
Ja, also es geht bei der Technik darum, dass man im Grunde genommen einen Corona-Schnelltest macht und auch das Ergebnis eben schnell da ist, sogar noch schneller als bei den herkömmlichen Schnelltests, nämlich schon nach einer Minute. Aber dass man eben sich nicht ein Stäbchen in die Nase oder in den Rachen stecken lassen muss, sondern dass man einfach sich in eine Kabine stellt und da einmal für 8 Sekunden schreit oder auch singt. Und dann über die Atemluft gemessen wird, ob da eben Coronaviren vorhanden sind. Und das Ganze ist angeblich so sicher oder ähnlich sicher wie ein PCR-Test.
Schreitests also, entwickelt von einem niederländischen Erfinder. Im Berufsbildungszentrum der Industrie, BZI, in Remscheid wird es jetzt getestet. Aber wie soll das denn jetzt überhaupt funktionieren?
Also es ist so, man hat diese Kabine von diesem Kuba, so heißt das Ganze, der Quick Breath Analyzer wird es auch genannt. Man geht da rein, es ist so eine Metallkabine und man wartet dann da drin einen Moment. Ich habe das selber auch einmal ausprobiert, insofern ich stand da drin, habe dann für rund 2 Minuten da gestanden. Währenddessen hört man so ein Rauschen, es wird ein bisschen windig. Das ist der Moment, in dem die gesamte Kabine einmal dekontaminiert wird. Das heißt, alle Partikel, die vorher in der Kabine waren, werden rausgesogen, sodass im Grunde genommen ein Reinraum entsteht. Und dann bekommt man so ein kleines Signal, also man hat 2 blaue Leuchtröhren vor sich und die gehen dann aus. Das ist dann das Signal, dass man weiß, jetzt muss man einmal für 8 Sekunden schreien oder auch singen. Und dann werden eben in diesem reinen Raum, wo alle anderen Partikel erstmal rausgefiltert werden, kommen nur noch die Partikel der Atemluft rein. Und diese Partikel werden dann von der Maschine aufgenommen und werden untersucht. Und da kann man dann eben unterschiedliche Stoffe feststellen. Das Coronavirus kann dann eben, wenn es in der Atemluft vorhanden ist, daran erkannt werden, dass es eine bestimmte Masse hat. Und das erkennt die Maschine dann.
Also es geht quasi ums Gewicht der Coronavirus-Partikel. Es klingt ja auch wirklich ziemlich ausgeklügelt. Weiß man denn schon, wie valide diese Ergebnisse wirklich sind? Also ist ja irgendwie klar, dass die Köpfe dahinter von der Technik selbst überzeugt sind.
Also der Erfinder Peter van Wees sagt, dass die Technologie es von der Testgenauigkeit her mit den PCR-Tests aus dem Labor aufnehmen kann. Insgesamt wird momentan noch untersucht, inwiefern Atemlufttests ja das Vorhandensein von Coronaviren nachweisen können. Es gibt unter anderem an der Universität Edinburgh und am Klinikum Dortmund Forschungen zu dem Thema, die stattgefunden haben. Das Ganze ist auch so, dass die Forscher eben sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass man das darüber feststellen kann. Es ist aber noch nichts wirklich klinisch im Einsatz. Das heißt, eine gewisse Unsicherheit ist noch da. Es deutet sich zumindest an, dass sowas tatsächlich valide ist. Aber man kann es eben noch nicht hundertprozentig sagen.
Das heißt, wie geht es jetzt für dieses Projekt weiter?
Genau, dafür wird jetzt unter anderem eben in Remscheid dieser Probelauf gemacht. Das heißt, dass da eben jetzt eine Woche lang die Beschäftigten und die Auszubildenden, die an dem WZI sind, diesen Test in der Schreikabine freiwillig machen können. Begleitet wird das Ganze mit einem PCR-Test, dass man eben die Ergebnisse auch wissenschaftlich untersuchen kann. Und dann wird eben weitergeschaut, ob man da so eine offizielle Zertifizierung für bekommt, wie es jetzt auch also für die Tests gibt, die schon in Benutzung sind, beispielsweise in kommunalen Testzentren. Und die Entwickler der Kabine sind momentan auch dabei, dass sie gucken, dass sie eben an Unternehmen herantreten, auch an Kommunen, um das Verfahren vorzustellen und dafür zu werben, dass man da eben gucken kann, dass es dann in den Einsatz kommt. Es wurde auch gesagt, dass man sich vorstellen könnte, dass das beispielsweise in Zoos oder Freizeitparks oder auch Fußballstadien genutzt wird, dass man dann eben beim Reingehen einmal, statt schon ein Testergebnis vorzuweisen von einem Schnelltest, dann eben einmal in die Kabine hüpfen kann, einmal schreien kann und dann eben sicher weiß, dass man Corona-frei ist und dann eben bestimmte Freizeitaktivitäten machen kann danach.
Gut, also die Technik muss noch abschließend bewertet werden, dass die Ergebnisse auch wirklich stimmen. Grundsätzlich würde ich doch aber denken, dass so eine Kabine ordentlich viel Geld kostet, oder?
Genau, also es wurde gesagt, dass die Maschine rund 150.000 Euro in der Anschaffung kostet. Das ist natürlich erstmal auf jeden Fall eine Summe. Die Entwickler haben gesagt, dass es insgesamt wohl so sei, dass die Maschine dadurch, dass sie eben nur einmal in der Anschaffung kostet und nicht wie andere Tests dann für jeden Test einzeln ja Materialien besorgt werden müssen, eben die Stäbchen etc. und die Untersuchung dann gewährleistet muss, dass es dadurch dann insgesamt pro Test günstiger wäre als einzelne Tests. Also es wurde davon gesprochen, dass es pro Person, die getestet wird, dann wohl bei rund 2 bis 3 Euro läge. Aber das ist natürlich auch erstmal das, ja, was die Entwickler jetzt geschätzt haben, wie es dann tatsächlich aussähe, wie das tatsächlich umgesetzt werden könnte, wie viele Menschen das nutzen würden und wie sehr es sich dann lohnen würde, das müsste man dann natürlich auch noch sehen.
Dann halten wir mal im Blick, wie der Test ausfällt und ob Kommunen an so einer Kabine langfristig interessiert sind. Ganz herzlichen Dank dir, Caroline.
Ja, danke dir auch.
Und jetzt unsere Meldungen im Überblick. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein spricht heute über den Stand der Corona-Impfungen in Hausarztpraxen. In den Praxen wird seit 3 Wochen gegen das Coronavirus geimpft. Bei der Terminvergabe für chronisch Kranke in den Impfzentren soll es außerdem eine Umstellung geben. In den Shownotes findet ihr einen Link zu einem Artikel auf RP Online. Da haben wir euch die drängendsten Fragen zu Impfungen bei Hausärzten zusammengefasst, unter anderem zu Terminen und Hinweisen zu Wartelisten. Die Regionaldirektion der Arbeitsagentur NRW veröffentlicht heute Vormittag aktuelle Zahlen zur Arbeitsmarktentwicklung in NRW. Sie berichtet über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den NRW-Arbeitsmarkt. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute über Verfassungsbeschwerden zum Bundesklimaschutzgesetz. Die Umweltorganisation Bund und Vertreter unter anderem von Fridays for Future hatten Verfassungsbeschwerden eingereicht. Sie finden, dass die Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen und zur Begrenzung der globalen Erwärmung nicht ausreichen. Wir schauen auf das Wetter. Heute gibt es viele Wolken und die bringen uns auch immer wieder etwas Regen. Einzelne, teils gewitterige Schauer sind auch drin. Im Tagesverlauf lockert es dann von Südwesten ein wenig auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. Morgen ist es wechselnd, teils stark bewölkt. Besonders im Norden von NRW kann es auch einige Schauer geben. Die Temperaturen erreichen maximal 14 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. Und das war der Aufwacher am Donnerstag. Ich hoffe, ihr habt einen wundervollen Tag. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich bin Anja Wölker. Ciao.
Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de